wie eine Lehre jetzt, eine Lehre, die nur zur Ermutigung ist und die ist schön und ein Teaching geht natürlich nochmal anders in die Tiefe und es muss auch öfter gelehrt werden, wenn es wichtige Dinge sind, die auch ankommen sollen. Ja, so eine Predigt ist ja häufig so und mir geht's ähnlich. Ich weiß 14 Tage später manchmal nicht mehr genau, was habe ich vor 14 Tagen gepredigt. Ja, weil man so viel, weil so vieles ist und man hört auch so vieles. Und wenn ich euch frage, was war vor 14 Tagen, dann müssen die meisten wahrscheinlich auch überlegen, was war denn jetzt? Ja, weil wenn man etwas hört, das nimmt man auf, man lässt sich berühren, wir reagieren auch darauf. Aber wenn es eine einmalige Sache ist und nicht bei einem Thema bleibt, verflüchtigt sich das auch sehr schnell wieder. Bibellehre aber und ein Teaching, wo ein Thema deutlich gemacht werden soll, wiederholt sich auch und wird von verschiedenen Seiten beleuchtet und dann fasst es Fuß mit der Zeit. Dann wird es zu unserem Eigentum und es geht eben nicht nur hier rein und dort wieder raus, sondern dann setzt es sich und es bleibt bestehen. Und um so etwas geht es heute. Dieses heutige Teaching wird es dann auch im Internet wiedergeben, in schriftlicher Form etwas komprimiert und etwas verändert dann. So, manchmal hörst du oder hast vielleicht schon gehört, vielleicht hast du dich darüber geärgert, vielleicht auch nicht, wenn du gebetet hast und es hat sich nicht ereignet, was du gebetet hast und jemand hat zu dir vielleicht gesagt, du glaubst nicht richtig. Du bist da im Unglauben, ja. Du glaubst nicht richtig und weil du nicht richtig geglaubt hast, deswegen kommt es jetzt nicht so, was du dir wünschst und was du möchtest von Gott. Das Thema heute Morgen lautet Glaube als Leistung, Gnade als Belohnung. Und hier ist eine Tendenz sichtbar, dass Glaube ein ganzes Stück weit zu einer Leistung wird oder gemacht wurde durch bestimmte Lehren, die in diese Richtung gehen. Und dann das, was wir von Gott kommen, nicht mehr Gnade unverdient ist, sondern quasi Gnade als Belohnung für den Glauben. Und hier ist schon etwas von der Spur abgekommen. Denn der Glaube ist nicht etwas, wo wir uns etwas erarbeiten vor Gott, wenn wir richtig glauben oder gut genug glauben oder nur tief genug glauben, sondern Glaube ist immer die Möglichkeit, im Vertrauen zu Gott zu kommen erst einmal und bei ihm zu sein, Gemeinschaft mit ihm zu haben, sich ihm anzuvertrauen. Aber das, was Gott schenkt, ist nie eine Belohnung für guten Glauben und für tollen Glauben, sondern es ist und bleibt immer Gnade. Es ist immer ein freies Geschenk der Souveränität und des freien Willens Gottes. So, das geht natürlich dann in die Richtung, dass das, was wir angeblich alles schon von Gott haben, immer noch erbitten müssen von Gott. Und dass es möglicherweise doch nicht so ist, dass alles schon zur Verfügung steht und wir müssen es im Glauben nur nehmen. Ich verstehe meine Bibel so, dass es sich nicht verändert, dass wir Gott bitten in den allermeisten Dingen, dass er etwas wirkt in unserem Leben, was uns wichtig ist, was Gott wichtig ist. Wir bitten darum und die Bibel sagt, wer bittet, dem wird gegeben. Es geht in der Bibel lange nicht darum, einfach alles in Anspruch zu nehmen und dann haben wir es, sondern das Wesentliche ist immer noch, wir bitten und es wird gegeben. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Es ist nämlich der Unterschied, von wem du abhängig bist. Bist du von deinem Glauben abhängig, der stark genug sein muss, dass du einfach das ergreifst und nimmst, was Gott gegeben hat, angeblich schon? Oder bist du von Gott abhängig, den du bittest und der denen gibt, die ihn bitten? Das ist nicht das Gleiche. So, Glaube ist heute eben nicht selten eine Art Leistungsmaßstab, eine Leistung, die mit einer Gegenleistung, zum Beispiel Heilung, belohnt wird, wenn wir richtig glauben. Ich nehme mal an, dass die meisten verstehen, um was es geht hier. Ja, es wird vielleicht nicht jeder ganz auf die Reihe bekommen, der mit diesen Dingen noch nicht befasst war. So, Leistungsmaßstab, das ist der Glaube. Eine Leistung, die mit einer Gegenleistung, zum Beispiel Heilung, dann belohnt wird, wenn wir richtig glauben. Der Beweis und der Lohn des richtigen Glaubens geschieht dann eben in dieser äußeren Auszeichnung wie Erfolg, Wohlstand, Gesundheit, beziehungsweise Heilung. Wo das ausbleibt, und das haben wir schon gehört, und der erhoffte Erfolg sich nicht einstellt, sucht und findet man in der geistlichen Ursachenforschung häufig Hindernisse und Blockaden, die angeblich auf einen Mangel an Glauben zurückzuführen sind. Kennt ihr das? Glaubst einfach nicht genug. Und um denen entgegenzuwirken, auch darüber haben wir schon gesprochen, strengt sich der Gläubige, der das glaubt, umso mehr an, um den mutmaßlichen Unglauben in seinem Leben oder den mangelhaften Glauben zu überwinden, um dann tiefer und umfassender und damit endlich richtig zu glauben, sodass sich schließlich auch die gewünschten Erfolge einstellen bzw. einstellen können, die ja zuvor aufgrund des defizitären, des mangelhaften Glaubens blockiert und verhindert wurden, angeblich. Immer wieder wird behauptet, Gott kann nicht wirken, denn, und dann werden eine Menge Dinge aufgezählt, die Gott angeblich hindern, dass er wirken kann. Zum Beispiel zu wenig Glaube, schwacher Glaube, du glaubst nicht richtig. Oder es wird gesagt, wenn dies oder dies wäre, oder wenn dies oder jenes nicht wäre, dann würde Gott und dann könnte Gott. Oder wenn wir so oder so beten würden. Oder wenn wir dies oder jenes täten. Oder wenn wir dies oder jenes nicht täten, dann kann Gott und dann könnte Gott. Dann könnte er mächtig wirken. Ja, wenn wir nur so oder so wären. Wenn wir nur mehr Glauben hätten. Wenn, 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 wenn. Dann könnte Gott unter uns mächtig wirken. Aber so kann Gott nichts tun. Merken wir was? Welch ein Gottesbild haben wir denn da überhaupt, wenn wir so eins haben? Ist unser Gott allmächtig und souverän oder ist er es nicht? Ja oder nein? Ist er. Und ist allmächtig allmächtig oder gibt es Dinge, die ihn einschränken? Nein, allmächtig ist allmächtig. Er kann alles tun, er kann alles veranlassen, er kann alles tun, was er will, wann er will und wie er will. Kann er? Egal wie eng er sich an etwas gebunden hat, er ist allmächtig, er kann Dinge tun, wie er will. Ja. Und wir schränken seine Allmacht niemals in irgendeiner Weise ein. Seine Allmacht wird durch nichts angegriffen. Er ist, wie er ist allmächtig. Das ist er. Genau. Gott kann nicht, wird gesagt. Da muss man fragen, wer hat es ihm denn verboten? Oder ist es vielleicht der Teufel, der Gott hindert zu tun, was er will? Auch das hört man ja oft. Der Teufel hat es verhindert. Der Teufel tut es. Ihr Lieben, ganz ehrlich, ich werde müde dieser Dinge und ich bekomme auch langsam einen Zorn auf diese Dinge. Der Teufel ist ein besiegter Feind. Wie oft und wie lange wollen wir uns das noch einreden lassen, dass er so mächtig wäre, um Gott zu hindern, was Gott tun will in unserem Leben. Wir konzentrieren uns auf Dämonen und Teufel und geben Gott Unehre damit, verunehren ihn, weil wir Dinge glauben, die er längst erledigt hat. Das klingt natürlich so super geistlich. Boah, Dämonen. Und es klingt auch so vollmächtig, gegen Dämonen anzugehen. Und manchmal muss man's. Aber man muss schon sehen, welch einen Stellenwert haben diese Dinge. Und leider Gottes ist es oft so mittig gerückt, so zentral geworden, weil man muss erst mal Teufel und Dämonen bekämpfen, dass Gott wirken kann. Welch einen Gott haben wir denn? Nächster Punkt. Wirst du jetzt erstmal sagen, ja, und ich sage nein. Weil Sünde da ist, kann Gott nicht wirken. Wo steht denn das? Zeig mir das mal, wo das steht. Hier verwechseln wir nämlich etwas. Nämlich das, was Gott tun kann, das ist das eine, und das, was er uns sagt, was wir tun sollen, wenn wir gesündigt haben. Das sind zwei Paar Stiefel, aber Gott braucht keine Stiefel, um sich zu bewegen. Er kann immer gehen, er kann sich immer bewegen, egal was ist. Die ganze Welt ist voller Teufel und Dämonen und Jesus kam mitten hinein. Er hat sich unter den Sündern bewegt in großer Freiheit und hat sein Werk getan. Niemand hat ihn aufgehalten. Niemand. Und nichts. Er ist gekommen, die Sünder zu erretten. So, das ist das Erste. Gott kann. Und bitte, ich fürchte wirklich um euch, dass mancher Glaube bei euch geschwächt ist durch diese verschiedensten Lehren, weil hier kein echtes Felsenfundament des Wortes Gottes ist, weil so viele Dinge hineinspielen, die im Endeffekt euren Glauben angreifen. Wenn du so stark Dämonen und Teufel fixiert bist, wird dich das schwächen und nicht stärken. Wenn du aber auf einen Gott fokussiert bist, der kann, der immer kann, der mächtig ist und der willig ist und der sich nicht scheut und zögert, mit dir zu wirken und an dir zu wirken. Wenn du das glaubst, wird dich das freisetzen von vielen Dingen. Wenn du aber den Schwanz einziehst und dich in die Ecke stellst und anfängst vor Dämonen und Teufel zu zittern, kann ich dir sagen, dass dein Glaube sich nicht entfalten wird. Warum? Weil er auf das falsche Objekt gerichtet ist. Mein Glaube richtet sich auf Gott, den Anfänger und Vollender des Glaubens, auf den, dem nichts unmöglich ist. Und von ihm fließt mir alles zu. Und was er sagt, sein Wort, das macht mich stark und das lässt meinen Glauben wachsen. Es erzeugt erst Glauben. Das heißt, ich muss mein Herz, meine Glaubensfähigkeit auf das rechte Objekt richten, entschuldigt, wenn ich sage Objekt, aber auf Gott richten und auf sein Wort und nicht auf irgendwelche Lehren, die irgendwelche Mächte in den Mittelpunkt rücken, die es erstmal zu besiegen gilt. Die Bibel sagt ganz deutlich, es ist vollbracht und der Feind ist besiegt und Jesus hat einen Triumph aus ihm gemacht. Da war ein Triumphzug und bei einem römischen Triumphzug werden die Gefangenen, die Geschlagenen, die geschlagene Armee ganz hinten angebunden, hinter dem Zug hergeschleift, um dem ganzen Volk zu zeigen, hier ist ein besiegter Feind und wir haben längst den Sieg. Und die Bibel sagt es, dass das geschehen ist. Der Teufel hat noch eine gewisse Freiheit. Er kann umhergehen und kann brüllen, wie ein brüllender Löwe. Und kann sagen, wow, Ilse, jetzt packe ich dich. Siehst du? Und du lässt dich erschrecken. Aber er kann nur schreien. Er kann nur schreien und kann versuchen, uns mit seiner Manipulation zu erschrecken. Aber nicht, weil er diese Macht hat. Er ist entmachtet, beziehungsweise Gott, der in uns lebt, ist stärker als der in der Welt ist. Ja. Wirklich. Deswegen ist es so wichtig, dass unser Fokus auf den geht, dem alles möglich ist, dem nichts unmöglich ist, der kann und der immer kann. Nicht nur, wenn wir alles so weit erledigt haben, dass Gott da ein bisschen Raum findet, um da dann endlich hineinzuwirken und dann endlich sein Ding dann macht. Mensch, welch einen Gott haben wir denn? Es gibt nichts, und zwar gar nichts, was seine Möglichkeiten einschränken können. Natürlich weiß ich, das weiß ich auch, dass manche Verheißungen, die er gegeben hat, an Bedingungen geknüpft sind. Aber, und das muss man wissen, diese Bedingungen, an die die Verheißungen geknüpft sind, schränken doch die Allmacht Gottes deswegen nicht ein. Das ist ein falscher Rückschluss, dass wir sagen, okay, hier hat Gott Bedingungen gelegt und ich bin daran gebunden und ich sollte das tun. Gott ist fähig, über alles Verstehen hinaus zu tun. Er hat uns Bedingungen gegeben an manchen Punkten, weil er will, dass wir uns in eine bestimmte Richtung bewegen, dass wir uns in eine bestimmte Richtung bewegen. Das ist sein Wille. Ja. Deswegen sind wir an sein Wort gebunden, natürlich, aber er Er knechtet sich dadurch nicht und ist deswegen unfrei. Er kann immer noch handeln und tun, wie er will. Es schränkt seine Souveränität in keinster Weise ein, wenn er uns an Bedingungen bindet. Ja. Aber es schränkt doch seine Handlungsfreiheit nicht ein. Und er weiß auch ganz genau, dass wir uns in vielen Dingen nicht so leicht tun. Hat er dann keine Möglichkeiten mehr, wenn wir es verbocken? Hat er keine mehr? Ihr Lieben, wir müssen uns hüten, unsere Begrenzungen und unsere Defizite auf Gott zu übertragen und seine Allmacht auf unser menschliches Wohlverhalten zu reduzieren, beziehungsweise seine Fähigkeit und seine Willigkeit von unserem Wohlverhalten abhängig zu machen. Wenn wir so und so sind und wenn wir die Hindernisse aus dem Weg geräumt haben, dann kann Gott. Damit schränken wir uns selber ein und wir schaden unserem Glauben, weil wir Gott einsperren in den Rahmen unseres eigenen Wohlverhaltens, weil wir ihm nur erlauben, dann zu wirken, wenn wir entsprechend das Richtige getan haben. Aber Gott ist an diese Begrenzung nicht gebunden. Er ist allmächtig und er kann und er will und er kommt gerade zu denen, die sich schwer tun, das sage ich euch. Gerade zu denen kommt er. Kann Gott erst, wenn ich alles richtig mache? Wenn wir uns so und so verhalten, dann kann Gott. Ja, wenn wir aber dann an seinem Wort und an seinen Geboten scheitern, wenn unser Glaube schwach ist und wir nicht richtig glauben, wie gesagt wird, und versagen, dann kann Gott auch nichts tun? Mensch, ist es wirklich wahr? Mit welch einem Gott hätten wir es dann zu tun? Wenn seine Macht an meiner Ohnmacht scheitert, dann ist er nicht allmächtig. Dann wäre er nicht allmächtig. Wenn Gott nur kann, wenn ich alles richtig mache, du, dann Prost Mahlzeit, gute Nacht. Dann ist schlecht um mich bestellt. Wie schaut's dann mit dir aus? Ich sage euch selbst, unsere Versagen und unsere Schwierigkeiten sind für Gott kein Hindernis, seinen Plan und seine Ziele mit dir zu verfolgen. Er ist nämlich nicht an deine Fähigkeiten gebunden, das ist er nicht. Und Gott scheitert nicht an deinem Scheitern, das tut er auch nicht. Sondern seine Gnade wird gerade denen zuteil, die sich als schwach erweisen. Und gerade nicht die göttliche Norm der Unfehlbarkeit erreichen. Zeig mir den Glaubenshelden, der nicht an verschiedenen Punkten an sein Ende kommt, der hier keine Fehler macht, der hier nie versagt, der keine Stolpersteine für Gott erzeugt, dass Gott nicht mehr kann nach dieser Theologie. Dann könnte Gott nie mehr irgendetwas tun, wenn es daran hängt. Aber Gott weiß um uns. Er weiß, dass wir uns auch im Neuen Testament an manchen Dingen reiben und aufreiben manchmal und auch versagen und nicht immer alles auf die Reihe kriegen. So, die Frage ist, wie muss dann dein Glaube beschaffen sein, damit du richtig glaubst? Das wollen wir uns heute ein bisschen angucken. Wie glaubt man richtig? Wie ernsthaft, wie tiefgründig und umfassend muss der Glaube denn sein, damit Gott handeln kann? Und wie schwach, wie ist es mit schwachem Glauben oder mit Unglauben? Das wird ja auch oft gesagt, ne? Das ist ja Unglauben oder schwacher Glaube oder du glaubst nicht richtig. Was bedeutet das? Was heißt das eigentlich? Gibt es in der Bibel eine Maßgabe? Kann man hier Maß nehmen, was Glauben und Unglauben ist? Der Frage möchte ich ein bisschen nachgehen mit uns heute Morgen. Es gibt eine Schriftstelle, die wird immer wieder genannt, wenn jemand keine Erhörung hat, wenn zum Beispiel die Krankheit nicht weicht, so wie er sich das vorstellt, dann ist es der schwache Glaube oder ist halt Unglaube, er glaubt halt nicht richtig. Und dann wird eine Schriftstelle immer wieder genannt, die kommt dann zum Einsatz, um zu bestätigen bzw. zu beweisen, dass, wenn keine Ergebnisse kommen, dass Gott gehindert wird eben durch Unglauben. Durch Unglauben. Und diese Schriftstelle, die lesen wir in Markus 1 bis 6, die Parallelstelle Matthäus 13, Vers 54 folgende und darauf bezogen auch Lukas 4. Und alle diese Dinge spielen sich in Nazareth ab, wo es um den Unglauben in Nazareth geht und wo es heißt, wegen ihres Unglaubens konnte er nichts tun. Er konnte nichts tun. Und dann wird immer wieder darauf hingewiesen, wenn du nicht geheilt bist, wenn du in deiner Not stecken bleibst, wenn Gott dich nicht gleich herausholt, ja, durch Unglauben kann Gott nichts tun. Und dort tatsächlich heißt es, konnte er wegen ihres Unglaubens nichts tun. Das steht tatsächlich da. Und wir wollen uns mal ein bisschen damit beschäftigen und eine Studie machen, was hier tatsächlich geschehen ist und ob man diese Schriftstelle und diese Art Unglauben auf uns, auf unsere Situation beziehen kann, auf dich beziehen kann oder auch nicht. In Matthäus 13 lesen wir, und er tat dort nicht viele Wunderwerke, wegen ihres Unglaubens. Oder in der Parallelstelle Markus 6, und er konnte da selbst kein Wunder tun, außer dass er einigen wenigen die Hände auflegte und sie heilte. Und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens. So, aber was heißt das? Was bedeutet das? Liegt es jetzt doch am schwachen Glauben oder am Unglauben, wenn jemand nicht geheilt wird? Hier steht's doch. Hier steht's doch. Er konnte nichts tun. Er konnte da selbst keine Wunder tun, heißt es, wegen ihres Unglaubens. So, und diese Stelle ist oftmals eine der Beweisführungen, die herangezogen wird, um den Mangel an Heilungen, den Mangel an Wundern mit dem Unglauben zu verbinden, weil gesagt wird, hier ist einfach zu wenig Glauben da. Und das wollen wir ein bisschen angucken jetzt. Und dabei kannst du dich selbst jetzt prüfen, wenn wir da durchgehen, ob du im Glauben stehst, ob du zu wenig glaubst, ob du zu schwach glaubst und um welchen Glauben bzw. Unglauben es sich hier in Nazareth gehandelt hat. Und das kannst du abgleichen mit deinem eigenen Glauben. Ja, das ist wie ein Spiegel, der auf deinen Glauben jetzt fällt, auf deinen starken oder schwachen oder auch auf deinen Unglauben. Guck mal, wo du hier getroffen wirst und ob du hier getroffen bist und ob dich das meint. So, wir wollen uns mal anschauen, warum er nicht konnte, keine Wunderwerke tun. Und dazu möchte ich mal den ganzen Abschnitt lesen aus Markus 6, ab Vers 1. Dort heißt es, und er ging von dort weg und kam in seine Vaterstadt, und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Seine Vaterstadt ist Nazareth gewesen, ja. Und die vielen, die zuhörten, erstaunten und sprachen, woher kommt diesem solches? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände. Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seinem Hause. Und er konnte dort keine Wunderwerke tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich wegen ihres Unglaubens und zog durch die Dörfer ringsumher und lehrte. So, Jesus kommt in seine Vaterstadt, Nazareth. Dort ist er nicht geboren, das wissen wir, er ist in Bethlehem geboren. Aber er kam später mit seinen Eltern zurück nach Nazareth und wurde dort aufgezogen, hat dort gelernt, er ist dort aufgewachsen. Und in diesem kleinen Ort, wir waren vor 2 Jahren, glaube ich, in Nazareth, gell? Heute ist es eine relativ große Stadt, vielleicht ähnlich groß wie Rosenheim. ein bisschen kleiner vielleicht. Aber damals war das wirklich ein kleiner Ort, ein Flecken war das. Ja, da kannte man sich, da wusste einer vom anderen in diesem kleinen Ort. Den Leuten entging da nichts. Das heißt, sie kannten einander, ganz sicher. Es war jetzt noch nicht allzu lange her, dass Jesus diesen Ort verlassen hat, nämlich mit 30, um seinen öffentlichen Dienst zu beginnen und sich als der zu offenbaren, der er wirklich war. Und er hat Nazareth damals verlassen und zog dann umher in Galiläa und ging dann auch nach Judäa. In Juda dann ging er in die Wüste und wurde versucht und so weiter. Und dann heißt es, dann, als er voll war mit dem Heiligen Geist, ging er auch in seine Vaterstadt nach Nazareth zurück, wo er dann in der Synagoge gelesen hat und so weiter. Und so weiter. Und jetzt war er da, kam in seine Vaterstadt. Und es heißt hier, am Sabbat ging er wie viele andere in die Synagoge. Und er fing dort an zu lehren. Hier lesen wir in Matthäus 13, Vers 55, und er kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge. Und dann heißt es, so dass sie sehr erstaunten und sprachen, woher hat er diese Weisheit und die Wunderwerke? Und bei Lukas 4 lesen wir, und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde hervorgingen. Und in Matthäus 6 lesen wir dann noch, oder Markus 6, und die vielen, die zuhörten, erstaunten und sprachen, woher kommt diesem solches? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände. So, das Erste, was wir hier sehen, nachdem Jesus gelehrt hat und gelesen hat, ist, sie erstaunten sehr, heißt es da. Sie erstaunten sehr. Dieses Erstaunen war aber kein bewunderndes Staunen, das meint man manchmal aus der Übersetzung, eine Bewunderung über dieses Schriftverständnis und die Weisheit und die Wunderzeichen, von denen sie gehört hatten, denn sein Ruf war ihm schon vorausgeeilt, ja. Sondern es war mehr ein Erschrecken, ein Aufgeschrecktsein, ein außer sich geraten vor Schrecken und Verwunderung. Das meint nämlich dieser Begriff Ekplesso. Außer sich sein oder betäubt sein vor Schrecken und Verwunderung. Sie wunderten sich, sie verwunderten sich, sie erstaunten darüber, heißt es. Und doch, ob sie wollten oder nicht, durch das, was sie hörten jetzt von Jesus und was sie von ihm gehört haben und über ihn gehört haben, waren sie regelrecht genötigt, ihn tatsächlich in gewisser Weise zu bewundern. Und deswegen heißt es hier, und sie erstaunten sehr. Doch gleichzeitig, und das ist ein wichtiger Punkt, verachteten sie ihn. Sie verachteten ihn. Das, was sie hörten, mit eigenen Ohren, und von den Wunderzeichen, von denen sie gehört hatten, die er zum Beispiel nicht weit entfernt in Kapernaum getan hatte oder woanders, das alles hatte keinerlei Einfluss auf sie. Keinerlei Einfluss. Und die hätten sich lieber die Zunge abgebissen, als Jesus als den anzuerkennen, den seine Werke ausgezeichnet haben, als der, der er ist. Das wollten sie nicht und das taten sie nicht. Und sie suchten regelrecht Gründe, um ihn abzulehnen. Um ihm ja nicht folgen zu müssen. Das ist schon mal ein krasser Unterschied, gell? Wirklich ein krasser Unterschied. Einerseits sahen sie tatsächlich Gott durch ihn wirken. Sie bestätigen das. Welche Wunderwerke Gott da durch seine Hände wirkt. Und wie hat er eine solche Weisheit, so ein tiefes Schriftverständnis, sagen sie. Und sie erstaunten sehr. Aber sie haben sich trotzdem von ihm abgewandt. Und kommen jetzt zu ihrer Argumentation und ihrer Beweisführung, dass er keinesfalls der sein kann, wer er vorgibt zu sein. Es ist tatsächlich so, entgegen allem, was sie sahen und hörten, begründen sie jetzt ihren Unglauben. Sie begründen ihren Unglauben noch. Hier heißt es, und das ist das Argument, eines der Argumente, ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Dann heißt es weiter, heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus, Josef, Simon und Judas? Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Für sie war er der Zimmermann. Einer von vielen. Einer von ihnen. Einer wie sie. Nicht mehr. Nicht mehr. Sie hielten ihn einfach für anmaßend und dachten, sie wüssten genau, wer er sei. Sie kannten doch schließlich seine Mutter. Seinen Vater haben sie auch gekannt. Josef war schon gestorben anscheinend in der Zwischenzeit. Sie kannten die Brüder. Leibliche Brüder. Josef, Jakobus, Simon, Judas. Sie kannten die Schwestern. Solche hatte er auch. Das waren doch auch alles ganz normale Typen. Sind hier bei uns im Ort. Ganz gewöhnliche Leute. Und er da will was Besseres sein. Schauk ermo, sagt man in Bayern. Schauk ermo. Verächtlich. Dann heißt es weiter, das ist das nächste in Markus 6, Vers 3. Und sie ärgerten sich an ihm. Sie ärgerten sich an ihm. Das Wort, das hier steht für Ärger, heißt Skandalizo. Skandalizo. Und es bedeutet wörtlich Anstoß nehmen, zu Fall kommen, sich ärgern. Skandalizo. Das ist doch ein Skandal, wie der sich benimmt. Was erlaubt sich der Kerl? Schauk ermo. Dieses Wort kommt im Neuen Testament noch öfter vor. Und immer im selben Zusammenhang, mit großem Ärger. In Matthäus 15, Vers 12 lesen wir, da traten die Jünger zu ihm hin, also eine ganz andere Stelle, und sprachen zu ihm, weißt du, dass die Pharisäer sich ärgerten? Skandalizo. Als sie dieses Wort hören, das du sagtest. Die Pharisäer haben sich regelmäßig über Jesus geärgert. Warum? Weil sie auch partout nicht anerkennen wollten, wer Jesus ist. Oder in Matthäus 13, Vers 20 folgende, bei dem aber auf das Steinige gesät ist, das ist dieses Gleichnis, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Er ärgert sich, Skandalizo. Wieder dasselbe Wort und fällt ab. Und fällt ab. Oder in Matthäus 11, Vers 6, sehr bekannt. Johannes der Täufer bekommt Zweifel. Er sitzt im Gefängnis und er schickt seine Jünger zu Jesus. Und er soll ihn fragen, bist du der Kommende? Bist du der, auf den wir warten sollen oder sollen wir auf jemand anders warten? Und Jesus lässt ihm ausrichten und sagt, sagt ihm das, was ihr seht und hört. Blinde werden sehen, Lahme gehen und so weiter und so weiter. Und dann fügt er noch an, und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Sich an Jesus ärgern heißt Anstoß nehmen und sich von ihm abwenden. Das bedeutet Skandalizo. Ihn für einen Skandal erachten. Damit will man doch nichts zu tun haben. Matthäus 26, 31, ein letztes aus dieser Reihe. Darauf spricht Jesus zu ihnen, zu seinen Jüngern. Ihr werdet euch alle in dieser Nacht an mir ärgern. Vorher wollten sie alle mit und wollten mit ihm sterben. Und als sie so weit waren, als Jesus dorthin ging, wurde er verleugnet. Was? Ich kenne diesen Menschen nicht. Es geht so weit, dass es heißt, vor dieser Magd, und er verfluchte sich, Petrus, und sagt, ich kenne diesen Menschen nicht, mit dem habe ich nichts zu tun. So, Skandalizo, sich ärgern, Anstoß nehmen, bedeutet, mit dem habe ich nichts zu tun. Zurück nach Nazareth, Markus 6, Vers 4. Und Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Ohne Ehre, sagt er hier. Und hier steht auch ein bestimmtes Wort, es heißt Atimos. Und Atimos bedeutet wörtlich entehrt, verachtet, unansehnlich. Es bedeutet verächtlich behandeln, verunehren und sie verachteten ihn. Sie verachteten ihn. Sie haben ihn verächtlich gemacht, wie es die Pharisäer auch immer wieder versucht haben. Und diese Haltung, die hier schon in Nazareth sichtbar wurde, die steigert sich bei einem Teil der Bevölkerung so stark, weil sie ihn nicht anerkennen wollen, steigert sich diese Haltung bis zu der Anklage, dass er sich doch selbst zu Gott macht, obwohl er doch nur ein Mensch sei. Und sie lehnen Jesus ab und verwerfen ihn. Und der Höhepunkt dieser Entwicklung war, dass diejenigen, die in ihrem Unglauben verharrten, begannen zu rufen, hinweg, hinweg, kreuzige ihn, wir wollen nicht, wir wollen nicht, wir wollen nicht, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche und König sei. In ihren Augen hatte sich Jesus eines schweren Vergehens schuldig gemacht. Lästerung. Er war der Zimmermannssohn. Was bildet der sich denn ein? Und solch ein Frevel musste geahndet und bestraft werden. Und wir sehen in Nazareth, sie haben ihn nicht sehr freundlich behandelt. In Lukas 4, ab Vers 28 lesen wir dann, was dann noch so alles auch in diesem Dörfchen Nazareth passiert ist. Da ging es nämlich dann gar nicht mehr so friedlich zu, wie das scheint, das Ganze. Dort heißt es, und alle in der Synagoge wurden erfüllt von Wut, als sie dies hörten. Und sie standen auf, stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, an dem ihre Stadt erbaut war, um ihn hinabzustürzen. Er aber schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg. So in Nazareth, ein großer Teil der Bevölkerung, war von Zorn erfüllt. Und auch hier gibt es ein bestimmtes Wort, das heißt Thymos. Und Thymos heißt Wut, Zorn. Wut entbrannt, fingen sie an, Jesus aus der Stadt hinauszutreiben. Und es gibt andere Stellen im Neuen Testament, wo wir Ähnliches lesen. Mit derselben Begrifflichkeit, Thymos, Wut, Zorn. In Apostelgeschichte 19, Vers 28 folgende lesen wir ebenfalls von einer solch aufgebrachten, wütenden Menge, die gerade kurz davor stand, Paulus und seine Begleiter zu steinigen. Denn Paulus hatte ein Gespräch mit den Silberschmieden. Und er hat sie total in Aufruhr gebracht, in Rage gebracht, wirklich in Wut. Paulus behauptete nämlich, das, was sie herstellten, das sind Götzenfiguren, das sind gar keine Götter. Es gibt nur einen Gott, sagt er. Und sie haben kleine Tempel aus Silber hergestellt und er sagt, das sind Götzen, das ist nicht Gott, das hat nichts mit Gott zu tun. Und sie wurden so wütend, weil sie ihr Geschäft in Gefahr sahen in dieser Situation. Dann lesen wir, als sie aber das hörten, wurden sie voller Wut, hier ist dieselbe Begrifflichkeit, und schrien und sagen, groß ist die Artemis der Epheser. Das war ihr Götze, ihr Hausgötze. Und die Stadt geriet in Verwirrung und sie stürmten einmütig nach dem Theater und rissen die Reisegefährten des Paulus mit sich fort. Und dann gab es Schläge. Oder noch woanders kommt diese Rage und diese Wut vor. In Matthäus 2, Vers 16, dort heißt es, da ergrimmte, hier wieder Thymos, Wut, Zorn, da ergrimmte Herodes sehr, als er sah, dass er von den Weisen hintergangen worden war. Und er sandte hin und ließ alle Jungen töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren. Das ist eine Wut, die ausgelassen wird, um den zu töten, auf den sie sich richtet. Oder in Hebräer 11, Vers 27, durch Glauben verließ Mose Ägypten und fürchtete nicht die Wut des Königs, des Pharaos. Und der wollte ihn umbringen. Dem hat es nämlich gereicht mit diesem Mose. Den wollte er keinesfalls haben. Sondern auch in Nazareth, heißt es, sind sie voller Wut und Zorn und sie drängen ihn zur Stadt hinaus, um ihn vom Berg zu stürzen. Und dann heißt es in Lukas 4, er aber schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg. Und jetzt lesen wir erst in Markus 6, Vers 5. Und er konnte dort keine Wunderwerke tun, außer dass er wenigen Schwachen Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und in Matthäus 13, die andere Parallelstelle, heißt das in Vers 58, und er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. So. Er tat dort nicht viele Wunderwerke. Er konnte nicht. Warum nicht? Weil er nicht konnte? War er unfähig? War er gebunden? Nein. Tatsächlich, wegen ihres Unglaubens. Das steht wirklich da. Aber welch eine Art von Unglauben war das denn? War das der Unglaube, wie dieser Vater, der zu Jesus kommt wegen seinem kranken Kind und der dann sagte, wenn du etwas kannst, sagte zu Jesus, wenn du etwas kannst, dann hab Erbarmen. Und schließlich sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ist das so eine Art von Unglauben gewesen in Nazareth? Oder hatten sie dort schon geglaubt, aber nicht richtig geglaubt? Du glaubst nicht richtig. Deswegen blockierten sie die Kraft Jesu, dass er nichts tun konnte. War es das, was Jesus hinderte zu wirken? Nein, liegt auf der Hand, ne? Es war es nicht. Alles das, schwacher Glaube, Unglaube in der Art wie von diesem Vater und so weiter, wird unseren Herrn nie aufhalten. Es wird ihn nicht ausbremsen. Aber was war es dann? Warum konnte er da nichts tun? Nun, ich sage euch noch was. Ganz gewiss nicht deshalb, weil sie nicht an Gott glaubten. Oder weil sie zu wenig glaubten. Oder weil ihr Glaube schwach war. Sondern sie waren wirklich im völligen Unglauben. Absoluter Unglaube und Verwerfung dessen, an den wir glauben. Nicht, dass sie nicht an Wunder geglaubt hätten. Die haben an Wunder geglaubt. Sie haben an die Heilungskraft Gottes geglaubt. Das war alles vorhanden. Das hätten sie nie bezweifelt. Und es machte ihnen auch keine Mühe, das zu glauben. Aber ihr Problem war, dass sie den Wundertäter und den Heiler und den Heiland ablehnten. Das war ihr Problem. Sie wollten Jesus nicht und haben versucht, ihn in ihrer Wut und in ihrem Zorn davonzujagen. Das war ihre Art von Unglauben. Das heißt, sie blieben stur bei ihrer Ablehnung und verharrten in ihren Anklagen und wollten nicht an ihn als ihren Heiland und Retter glauben. Das wollten sie keinesfalls. Und das nennt Jesus Unglauben. Wird uns was klar? Das nennt er Unglauben. Für sie war und blieb Jesus der Zimmermannssohn. Sonst nix. Einer wie sie, der sich einbildet, etwas Besseres zu sein. Woanders kamen die Leute, haben ihre Kranken gebracht und haben sie vor Jesus, vor seine Füße gelegt. Aber in Nazareth hat man ihn verachtet und zur Stadt hinaus geprügelt. Das ist Unglauben. Ihr Unglaube war nichts anderes als die Verwerfung des Sohnes Gottes. Kann man das so sagen? Das war's. Die offene Ablehnung seiner Königsherrschaft. Hinweg mit ihm. Wir wollen nicht. Wir wollen nicht. Wir wollen nicht, dass diese über uns herrsche. Ihr Lieben, das alles hat nichts, aber auch gar nichts mit dem zu tun, was heute mancher Glaubenslehrer suggeriert, wo du einen unreifen, einen schwachen, einen defizitären Glauben hast, wo du nicht richtig glaubst. Es hat nichts damit zu tun. Obwohl mit dieser Schriftstelle immer wieder versucht wird, dir das beizubringen. Dass dein Glaube schwach ist, dass du nicht richtig glaubst, wenn du krank bist und die Heilung auf sich warten lässt oder wenn du gar durch ein chronisches Leiden vielleicht geschwächt bist und es löst sich nicht auf. Unglaube. Du glaubst nicht richtig. Schau mal, die Menschen aus Nazareth, die glaubten nicht nur nicht an Jesus, sondern sie lehnten ihn als ihren Heiland radikal ab und verachteten ihn. Niemand kam und vertraute sich ihm an. Sagt Jesus, ich komme zu dir, ich weiß nicht, wo ich sonst hingehen soll. Niemand. Keiner suchte Hilfe. Keiner bat um Erbarmen, wie dieser Mann, dessen Sohn da krank war. Niemand brachte seine Freunde und seine Angehörigen, die krank waren, und legte sie zu seinen Füßen hin. Keiner rief wie der blinde Bartimäus, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Keiner. Für sie war er nur der Zimmermannssohn, dessen Anspruch, Messias zu sein, sie für Gotteslästerung hielten. Und das ist Unglauben. Das ist Unglauben. Unglauben trotz besserem Wissen. So, und ich frage jetzt schon, was soll denn das heißen überhaupt? Du glaubst nicht richtig. Was soll das heißen? Wie tief und wie umfassend, wie klar und wie verständig und wie offenbarend muss der Glaube sein, um den Heiland zu erreichen? Um sich ihm anzuvertrauen? Um von ihm zu empfangen? Vielleicht nicht immer so, wie du das willst, zu deiner Zeit, aber definitiv in seiner Hand zu legen. Ich sage euch, ihr Lieben, es geht nicht so sehr um richtig oder falsch zu glauben, sondern es geht darum, an den Richtigen zu glauben. Wenn dein Glaube in ihm ist, wenn du in Jesus glaubst, an ihn glaubst, als der, der er ist, dann bist du richtig, auf dem richtigen Weg. Und jetzt frage ich dich, verachtest du Jesus? Dann bist du schon mal richtig. Dann ist es gut. Ist er für dich nur ein Mensch, wie für die Leute in Nazareth, ein Mensch wie jemand, wie irgendjemand anders, oder ist er der Sohn Gottes vom Vater gesandt und der gekommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist? Wer ist er für dich? Gut. Ist er für dich nur der Zimmermannssohn oder ist er gleichzeitig der Herr? Gott offenbart im Fleisch, der Herr der Ewigkeit, der in unsere Zeit kommt, um Sünder zu retten, um Vergebung zu gewähren, auch deiner Sünden. Wer ist er? Nur der Zimmermannssohn, der nichts kann, außer angeben? Oder ist er der, der er sagt? Glaubst du an ihn oder verwirfst du ihn? Rufst du auch mal, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner? Oder sagst du, hinweg mit ihm? Ich will nicht, dass dieser über mich herrscht. Lehnst du ihn voller Zorn ab? Oder nimmst du ihn an, weil er dein Herz berührt und du spürst, hier ist der allmächtige Gott, der dich liebt und annimmt, wie du bist? Keine Anklage, kein Verwerfen von seiner Seite. Du bist innerlich berührt und nimmst ihn in dein Leben auf und vertraust dich ihm ganz an. Jesus, wohin sollten wir gehen? Zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wenn das der Fall ist bei dir, dann glaubst du richtig. Dann glaubst du richtig. Entspann dich. Entspann dich. Und der Herr kennt deine Schwächen, er weiß alles, was da ist. Ich sagte, er wird nicht gehindert dadurch. Wenn ich bei meiner Berufung damals die Wahl gehabt hätte, hätte ich gesagt, Herr, du kannst mich auf keinen Fall nehmen. Da sind so viele Dinge. Und damals wusste ich viele Dinge noch nicht, was noch alles ist. Der Herr hat's schon gewusst. Und er sagt, du wirst für mich prägen. Ja, sehr gut. Wenn du meinst, ich hätte mir das nicht rausgesucht. Ich dränge mich auch heute nicht. Ich folge nur dieser Berufung. Ja. Aber eins weiß ich, dass Gott mich von vornherein kannte. Sind Leute hier in der Gemeinde, sind besser als ich. Aber Gott lässt sich von dem Schlechten, von den Schwächen, von den Dingen nicht hindern, sein Ding durchzuziehen und seinen Plan zu verwirklichen. Das tut er bei mir nicht und bei dir lässt er sich auch nicht hindern. Also beginne wieder neu, dem zu vertrauen, dem nichts unmöglich ist und dich nicht auf Dinge zu konzentrieren, die deinen Glauben schwächen und angreifen, wo du nur noch in Kämpfe und Scharmützel gebunden bist, und dich, die dich auslaugen im Endeffekt, sondern richte dich auch auf den aus und sag, Gott, du kannst und zu deiner Zeit wirst du handeln und du bist frei, du bist souverän, ich vertraue dir. So, wenn du an ihn glaubst als deinen Erlöser, dann ist alles vorhanden. Dann lass dir nicht etwas anderes einreden. Das ist genug. Das ist genug. Ich finde es mittlerweile wirklich, ich benutze mal dieses Wort, Wahnsinn. Wie es dem Teufel gelingt, durch Manipulation und durch falsche Lehre von innen her die Gemeinde im Glauben zu schwächen. Durch solche Lehren, die aber behaupten, sie sind die absolute Wahrheit und alle anderen glauben nicht richtig. Damit wird der Glaube geschwächt. Aber Gott möchte, dass wir in gewisser Weise auch gelassen sind in ihm, dass wir zur Ruhe kommen in ihm, dass wir wissen, wem wir vertrauen, nämlich dem, dem nichts unmöglich ist, den wir nicht blockieren, wenn es nicht so hinhaut, ja, wenn wir Fehler machen. Und selbst wenn du mal eigenwillig reagierst, auch das tut jeder. Ich will jetzt nicht. Selbst das wird ihn nicht binden, weil du sein Kind bist. Und mit Geduld und mal eine hinten drauf, geht's dann wieder. Geht's dann wieder. Darf man ja heute nicht mehr, gell? Mit Kindern muss man sehr, sehr aufpassen. Früher war das ganz normal, dass man das getan hat. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich komme ja aus einer Familie mit 4 Kindern, ich war der Älteste. Ich muss sagen, mein Vater war ein echter Schläger. Das war er wirklich. Mein Stiefvater hat mich aber behandelt wie seine Kinder. Aber er war ein echter Schläger, vor allen Dingen, wenn er was getrunken hat, unberechenbar. Aber meine Feststellung war tatsächlich, wenn es mal etwas gegeben hat, dann war die nächste Woche, die nächsten 2-3 Wochen, war wirklich also ein hohes Niveau an Gehorsam und Frieden. Und also, das hat schon hingehauen, ja, mal ganz davon abgesehen, ob es falsch oder richtig war, was da an Schlägen rüberkam. Aber es hat Wirkung gezeigt, definitiv. Erlauben wir Gott noch, dass er uns züchtigt? In einer Welt der Toleranz, wo das nicht mehr sein darf? Dann lest mal den Hebräerbrief. Es wird immer gesagt, ja, Gott kann das nicht tun, das macht Gott so nicht. Und wir wollen ihm vorschreiben, wie er das tut. Auch da werden wir in Zukunft noch mehr hören. Ich weiß nicht, vielleicht verlassen mich und uns noch mehr, ja. Aber ich werde von diesem Gottesbild nicht abrücken. Und ich werde das lernen und ich hoffe, dass viele hineinkommen, in ihren Frieden finden darin und zur Ruhe kommen. Du wirst merken, es ist sehr heilsam. Amen. Lass uns aufstehen. Du hast jetzt Gelegenheit, deinem Herrn zu sagen, dass du ihm vertraust. Dass du ihn nicht einschließt in eine Schachtel, in der er gebunden ist wegen deiner Schwächen und weil du nicht so bist, wie du bist und weil doch viele Hindernisse da sind, die ihn nicht wirken lassen. Tu Buße über diesen Gedanken. Buße heißt umkehren, ja. Die Gefahr ist tatsächlich, auch bei uns immer wieder, dass wir uns ein Gottesbild schnitzen, das uns letztlich zur Bindung wird, wenn es nicht dem wahren Bild Gottes entspricht. Und dann tun wir uns schwer. Und dann wird der Glaube schwer. Und dann ist es schwer in der Gemeinde. Und dann ist dies und jenes schwer. Dann ist alles schwer. Aber Jesus ist gekommen, die Gefangenen zu befreien. Und dort, wo ich in Gefangenschaft bin, darf ich ihm das sagen. Und ich muss mich nicht wie Münchhausen am eigenen Schopf versuchen, aus dem Sumpf zu ziehen. Sondern ich habe einen Retter bekommen, vor 30 Jahren kam er in mein Leben, 33 Jahren mittlerweile. Und den brauche ich heute noch genauso dringend wie damals. Im Gegenteil, je mehr ich mich kennenlerne, desto mehr erkenne ich, wie notwendig ich seine Rettung, seine Erlösung habe, seine Hand in meinem Leben. Ja. Gerade dann, wenn meine Hand scheitert und wenn die Dinge nicht so sind, wenn Fehler geschehen, wenn ich nicht richtig glaube, wenn mein Glaube schwach ist, wenn ich angefochten bin und 3-mal oder 5-mal oder 30-mal oder 300-mal den Herrn gebeten habe, erlöse mich doch von diesem fahlen Fleisch. Und der Herr sagt, hey, beruhig dich. Lass dir meiner Gnade genügen. Du bist schwach. Ich bin stark. Ich bin stark. So, wir dürfen wegkommen von uns selber und unseren Fokus, die Aufmerksamkeit auf den richten, den nichts unmöglich ist. Und das kannst du mir jetzt sagen, für dich selber. Schließ mal deine Augen. Sag Jesus, ich komme jetzt. Setz mich frei von jedem falschen Gottesbild. Bin so froh, dass dir nichts unmöglich ist. Dass du kannst. Du bist der souveräne Gott. Du kennst natürlich meine Schwächen und meine Einschränkungen und all die Dinge besser wie ich, aber dich wird nichts hindern, sondern du hast mich erlöst und du wirst weiter fortfahren, mich hineinzuführen in die Freiheit. Ich weiß oft nicht, wie es geht, aber du weißt es und du kannst. Und ich muss auch nicht alles wissen, weil du weißt, was ich bedarf, noch ehe ich dich bitte. Jesus, ich vertraue dir, hilf mir, das Bild von dir zu haben, so wie du dich wirklich zeigst und offenbarst. Und bewahre mich davor, Bilder zu haben, Dinge für wahr zu halten, die meinen Glauben schwächen und ruinieren und die mich frustrieren lassen am Glauben und an den Glaubensdingen. Setz mich frei für dich im kindlichen, schlichten Glauben an dich, mein Erlöser und Retter zu glauben, dem nichts unmöglich ist, der mich kennt und trotzdem liebt, der mich immer geliebt hat und der aus Liebe gekommen ist und nicht aufhört und nie nachgibt, der begonnen hat und der vollenden wird, unabhängig davon, wie ich mich anstelle, wie ich mich ziere, wie schwer ich mir tue, aber dir ist nichts unmöglich. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, das so klar ist, Herr, dass du uns zeigst, was es bedeutet, im Unglauben zu stehen, und es hat nichts mit dem zu tun. Herr, wir vertrauen auf dich und wir danken dir, dass du unser Herr bist und unser Gott. Danke, Jesus, für deine Herrschaft in unserem Leben. Herr, ich will nicht regieren, wir wollen nicht regieren, wir neigen dazu, das Heft immer wieder in die Hand zu nehmen. Aber wir sind froh, dass unser Herz dir gehört und dass du es angenommen hast, Herr. Und dass du durch alle Widrigkeiten unseres Lebens hindurch fähig und willig bist zu tun und deinen Plan zu verfolgen. Wir danken dir, dass uns die Erkenntnis deines Wortes frei macht. Du sagst, wenn wir in deinem Wort bleiben, werden wir die Wahrheit erkennen. Und sie wird uns freisetzen von allem, was uns binden und knechten will. Und dafür danken wir dir. Jesus, dass du uns alle unsere Sünden vergibst und wirklich alle unsere Gebrechen heilst, weil keines dieser Gebrechen dich hindert, an uns zu wirken. Ja. Alles, was gebrochen ist in unserem Leben, alles, was zerbrochen ist, alles, was an Scherbendingen da ist in unserem Leben, ist für dich kein Problem und hindert dich nicht, sondern im Gegenteil. Du beugst dich gerade zu denen, die sich schwer tun. Danke dafür. Jesus, und dafür lieben wir dich und erheben dich und danken dir für deine Güte und Barmherzigkeit, für deine Treue über unserem Leben. Du hast dich denen zugeneigt, die untreu sind, in deiner Treue, die niemals aufgibt. Danke dafür, Herr, dass wir nicht auf uns fixiert bleiben müssen, sondern dass wir dich als unseren Heiland sehen können, der es gut macht. Auch dort, wo wir es nicht gut machen, machst du es Gute. Danke dafür, Jesus. Danke, Herr. Amen. Amen. Ihr Lieben, von diesen Dingen lebe ich, weil ich genauso wie jeder andere mit meinen Schwächen kämpfe, mit Schwachheiten und mit Dingen, die scheinbar dazu angetan sind, mich von Gott zu trennen. Aber das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Herr Jesus, segne deine Gemeinde, wie du sie gesegnet hast. Und wir danken dir, dass du uns auch durch schwierige Zeiten hindurchführst, Herr. Und wir wollen nicht wie Saul sein, der nicht warten konnte und vorschnell das Opfer bringt, das er nicht bringen sollte. Wir wollen nicht in Ungeduld abdriften, sondern wir wollen drunter bleiben in dem, was du uns zumutest. Auf die Hand des Herrn warten, der bereit ist zu helfen. Wir danken dir, dass wir dir vertrauen dürfen in allem. Jesus, danke, dass du das Haupt des Leibes bist und dass du deine Gemeinde baust. Das kann niemand, nur du allein. Wir danken dir, dass du dich in unserer Mitte neu zeigen und offenbaren wirst. Und darauf hoffen wir, Herr. Danke, dass das kein Kleinglaube ist, sondern es stützt sich auf das, was du verheißen hast, Herr. Und was du gesagt hast, dass du mitten unter uns bist. Und dass wir warten auf die Offenbarung der Söhne und Töchter Gottes, weil du dich offenbarst, Herr. Danke, Jesus. Herr, beschützt jeden auf dem Heimweg. Wir danken dir fürs schöne Wetter, für die Zeit, die wir auch genießen dürfen. Dass du mit uns bist, diese ganze kommende Woche jetzt, Herr. Danke dafür, Jesus. Amen. Amen. Am Mittwochabend ist der fünfte Teil der Heilsgeschichte. Der große Turm wollen wir uns anschauen. Und ansonsten bis spätestens nächsten Sonntag. Der Herr mit euch.